Jakobus hat wieder etwas für uns bereitet. Man kann nur staunen, mit was für einer Konzentration hier Gott durch seinen Heiligen Geist diesen Mann benutzt hat, um uns bestimmte Dinge ganz einfach nahe zu bringen. Ich lese uns Jakobus 4, die ersten drei Verse. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ja, Jakobus macht hier, ich sage es mal so, keine großen Worte. Er sagt uns relativ einfach und sagt, unter den Gläubigen gibt es Kämpfe. Für mich interessantes Fremdwort, wenn jemand mit den Worten giftig ist und jemand, sagen wir mal, nicht sehr angenehm angeht, ist ja Polemik. Und hier steht im Griechischen Polemoi, die Mehrzahl. Also hier ist schon etwas Heftiges. Und da sagt Streitigkeiten unter euch. Das ist das, was mich fasziniert im Jakobus. Er stellt es gar nicht in Frage. Er stellt nichts in Frage. Er scheint selber sich sehr gut gekannt zu haben und die Gläubigen. Das ist ein Mann, der keine Illusion mehr hat. Er sagt klipp und klar, das ist halt so. Als ich zum Glauben kam, hatte ich eine vollkommen heile Welt. Ich habe geglaubt, hier, jetzt hast du das Paradies wirklich im tiefsten Sinne des Wortes auf Erden. Und dann verlief mein Leben und ich sage es mal so, ich habe, es ist vielleicht jetzt ein fast ketzerischer Gedanke, aber ich habe schon gesagt, wenn das möglich ist, würde ich gerne mal in der Ewigkeit meine Seele angucken. Die ist wahrscheinlich narbenbedeckt von unten bis oben. Wenn du dann im Laufe der Zeit diese ganze Kämpfe durchlebst, dann siehst du, bei aller Herrlichkeit, die wir gelesen haben, bei dieser wunderbaren Erlösung durch Jesu Blut, bei dieser Herrlichkeit ist doch leider, so wie Paulus sagt, immer noch das Alte da, eben in diesem Leib, in diesem Fleisch, in dem wir noch leben. Und darum sagt auch Paulus, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Und er wartet drauf und sagt natürlich, wer wird das sein? Der Herr Jesus, wenn er kommt und uns vom Leib befreit und wir werden den Auferstehungsleib bekommen und herrlich sein. Aber hier auf der Erde haben wir ein Problem. Wisst ihr, die Leute haben mir immer wieder gesagt, als es um Verführungen ging und ich ihnen das erklärt habe, was die Bibel dazu sagt, haben sie immer gesagt, du musst nur hingehen, jetzt geh doch zu denen alle hin und erklär's ihnen. Dann ist die Verführung ruckzuck weg. Dann habe ich gesagt, wenn es so einfach wäre. Ich habe gesagt, da ist im Herzen des Menschen ist etwas drin, das ist kaum erklärbar. Und er sagt hier, es gibt etwas, Geschwister, und wir dürfen nicht naiv sein und denken, dass das bei uns durch die Wiedergeburt weg wäre. Alles, was bei uns positiv, alles, was bei uns geistlich schön, alles, was herrlich wirkt, was dem Heiligen Geist freie Bahn gibt, ist, wenn wir in Christus bleiben. Johannes 15. In ihm ist das alles herrlich. Wenn ich eine wahre Rebe bin und der Fluss seiner Kraft und seiner Herrlichkeit in mich hineinströmt. Aber das ist eingebettet, mein innerer Mensch, in der Äußere. Und der Äußere könnte heute Morgen müde sein. Und zu diesem äußeren Mensch gehört auch, ich sage immer das Zwischenteil oder was heißt Zwischenteil, das Mittelstück, die Seele, wo dann vieles sich ansammeln kann. Schlachter hat einmal in seiner alten Übersetzung übersetzt und sagt, es gibt hier so einen Vorrat an Bosheit. Das heißt, in der Seele ist so ein Bodensatz, ich sage es mal so, ihr kennt es ja alle, wir haben zum Beispiel bei uns so einen kleinen Balkon hinten in der Küche. Und das ist ein unübersichtliches Gerät, sage ich mal vorsichtig. Das ist ein Staubfinger und Dreckfinger. Und dort kannst du machen, was du willst. Nach kurzer Zeit hast du irgendwo wieder der Dreck drin. Und so ist die Seele auch manchmal. Nicht immer. Aber es sammelt sich hier Dinge an und die Bibel nennt es ganz einfach Lüste. Die gehören zu unserem alten Adam. die gehören zu unserem alten Wesen. Neudeutsch müsste man es besser mit Begierden übersetzen. Lustig, Altdeutsch, aber ich denke, man versteht es. Lust oder Begierde. Jetzt sagt Jakobus hier etwas ganz Einfaches. Er sagt, es gibt Kämpfe, es gibt Streitigkeiten und die Wurzel sind eure Lüste. Ja, warum? Ich habe mal nach vielen Jahren etwas erkannt bei mir selber und auch bei vielen, 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 soll ich sagen, allen Gläubigen. Wisst ihr, die Krankheit, die wirklich die Krankheit der Gläubigen, die Seuche, die weltweit die Gläubigen plagt, ist die Unzufriedenheit. Die Unzufriedenheit ist etwas Furchtbares und das hat mit der Lust zu tun. Weil ich habe ja Begierden, ich will etwas und es geht nicht. Und dann baut sich die Unzufriedenheit auf. Das können tausende Sachen sein. Das kann mein persönliches Leben betreffen. Zwecks Partner, zwecks Ehe, zwecks Kinder, zwecks Beruf, zwecks Gesundheit, zwecks persönlicher Situation, zwecks finanzieller Situation, zwecks meiner Wohnsituation. Das kann alles sein. Alles, was man sich vorstellen kann. Wisst ihr, und dann denkt man, ja, das ist der Kampf des Lebens. Aber es ist oft auch die Gemeinde, oder? Es sind die Heiligen, die so unheilig sein können. Und dann merke ich plötzlich, ich bin ein Heiliger, der auch unheilig sein kann. Und dann merke ich plötzlich, diese Lüste sind da, ist eine Realität, ich kann denen nicht ausweichen. Wir haben ja gestern gesehen, die Zunge ist so ein Teil, wo da dazugehört. Aber es gibt viel mehr als das. Und zwar, er sagt, diese Lüste streiten in deinen Gliedern. Wisst ihr, und jetzt ist so, da ist diese Unzufriedenheit, diese Begehrlichkeit, man will etwas und kriegt es nicht. Und wisst ihr, was das ist? Wahrscheinlich ganz einfach. Wenn ich ein Sklave Jesu Christi bin und ein guter Sklave unterwirft sich seinem Herrn, der bleibt in Christus, will das, was er will, tut das, was er will, ein schlechter Sklave, der geht einfach hin und driftet ab. Und hat eigene Ziele und wird unzufrieden mit ihm. Wisst ihr, die ganze Lüste und die ganze Begehrlichkeit und die ganze Unzufriedenheit hat zuerst einmal mit der Situation gar nichts zu tun. Es ist eine Frage, wie sehe ich meinen Herrn Jesus bezüglich meines Lebens? Wie sehe ich das, was er bei mir tut? Oder oft kommt eben das, dass man es gar nicht dem Herrn Jesus aktiv zuschreibt, sondern man sagt, wie kann er es zulassen? Das müssen wir einfach sehen. Der Vater im Himmel hat durch den Heiligen Geist der Herr Jesus in die Wüste geführt, dass er vom Teufel versucht wird. Und manchmal muss uns Gott diesen Anfechtungen, diesen Versuchungen aussetzen. Und ich habe einen Hautarzt, das war ein relativ extremer Geselle. Ich habe ihn einmal gefragt, wegen etwas, wo er mir was weggeschnitten hat. Dann habe ich ihn gefragt, was ist das? Und statt der medizinischen Antwort hat er mir die lapidare Antwort zukommen lassen. Was drin ist, kommt raus. Und dann war ich baff. Aber mir war das ein Bild fürs Geistliche, was drin ist, kommt raus. Wir haben ja gestern gesagt, die Zunge ist ein Spiegel von dem, was drin ist. Aber nicht nur das, sondern jetzt sagt die Bibel, außer der Zunge, die das offenbart, die das uns ja letztendlich sichtbar macht und vor allem hörbar, sagt er hier, da gibt's noch was anderes, eine andere Ebene. Und jetzt sind wir bei der anderen Ebene, nicht bei der öffentlichen, jetzt sind wir bei der privaten, bei der internen, die man nicht sieht. Ich sag's einmal so, die Zunge ist ein Feuer, sagt die Bibel. Von der Hölle entfacht, das Feuer siehst du, das ist sichtbar, hörbar. Aber es gibt einen Schwelbrand, den du nicht siehst. Und der Schwelbrand, den man nicht sieht, auch bei den Gläubigen nicht, das sind die Lüste. Und diese Lüste, die sind innen drin und die schwelen, sobald man nicht zu Füßen Jesu liegt und nicht diese, ich sag's einmal so, Fürsorge, die er mir als Haupt zukommen lässt. Und ich weiß nicht, ob euch das klar ist, wir haben zwei Ebenen. Wir haben zwei Ebenen. Und zwar, wir haben die Ebene des Reiches Gottes, wo der Herr Jesus als König der Könige, Herr der Herren, uns benutzt. Epheser 4. Wo er als Haupt die Glieder nimmt und sagt, tu das, tu jenes. Das ist eine Ebene, wo es letztendlich schwierig werden kann. Warum nimmt man jetzt bei der Einleitung diesen Bruder und nicht mich? Kennt ihr das? Warum darf die Schwester Kinderarbeit machen und nicht ich? Ich kann doch das viel besser. Aber der, der die Unzufriedenheit im Herzen hat, bei dem ist das ganz anders. Wenn der dem Raum gibt und nicht akzeptiert, dass der Herr Jesus gesetzt hat, das sind jetzt die Dinge des Dienstes. Da kann man auch sagen, wer darf predigen und wer nicht, das ist ganz klar, wer eine Berufung hat. Das heißt, wenn ich das nicht akzeptiere, dann beginnt dieser Schwelbrand zu gloschten, weiterzugehen. Und jetzt sagt der Jakobus, dieser Schwelbrand bewirkt, dass ich eine bestimmte Begehrlichkeit entwickle. Und Begehrlichkeit heißt, dass ich will. Und er geht jetzt so weit, dass er sagt, für das seid ihr bereit zu morden und zu neiden. Das ist ja schon heftig, oder? Also er sagt, ich sage es mal in meinen Worten, er sagt, ihr seid bereit, jedes Mittel anzuwenden. Natürlich geistlich verdeckt, dass man es nicht sieht, aber im Herzen ist die Bereitschaft, jedes Mittel anzuwenden, dass er kriegt, was er wollt. Und sagt, das ist der Grund, warum ihr streitet und kämpft. Wisst ihr, wenn du das ernst nimmst als Gläubiger, dann musst du dich an der eigenen Nase packen und sagen, wie oft hast du gestritten aus solchen Gründen? Ich streite auch manchmal aus Gründen, wo es um das Reich Gottes geht, um die geistliche Linie, um die Klarheit, um den Herr Jesus. Das ist in Ordnung. Aber ich habe auch schon oft gestritten, wo es darum ging, weil ich meinen kleinen Dickkopf durchsetzen wollte. Oder weil ich Recht haben wollte. Oder weil ich neidisch war oder eifersüchtig. Wisst ihr, und erst im Lauf der Zeit, man muss das sehen, wie immer Flussbeet, wenn ihr die Flüsse kennt, auch vor allem im Gebirge, die dann mit großer Gewalt kommen, wenn ihr dann die Steine seht, die abgeschliffen sind. Ich bin einmal auf so einem Stein ausgerutscht, wo ich durch einen Gebirgsbach gehen wollte. Die sind glatt. Die sind herrlich. Da sind die Kante und die Ecke abgeschliffen. Und wenn wir uns jetzt der zweiten Ebene zuwenden, die Bibel sagt nämlich, für unser persönliches Leben geht der Vater im Himmel zu uns, die wir Rebe am Weinstock sind, in Christus, und reinigt uns und pflegt uns und hütet uns. Aber Hebräer 12 sagt, er erzieht uns auch. Wir bekommen dann eben auch die Schläge, die wir benötigen. Er schickt uns diese Erfechtung, diese Prüfungen und diese Dinge. Das ist die zweite Ebene. Und was für ein Ziel hat er jetzt, wenn er das macht? Das ist ganz einfach, dass wir nicht mehr begehren. Dass wir nichts anderes wollen, als er will. Dass wir nicht mehr kämpfen, dass wir zufrieden sind. Wisst ihr, ich habe das bei mir festgestellt. Gott musste in meinem Leben relativ hart reden, bis ich bereit war, ganz einfach zu sagen, ich tue das, was du willst. Ich will letztendlich deinen Wille tun. Ich will meine Berufung ausleben und den Rest will ich nicht. Und was du mir nicht geben willst, will ich nicht. Und ich habe einen ganz schrecklichen Verdacht. Ich habe den Verdacht, dass dieser Kampf nicht zu Ende ist mit einer Hingabe oder mit Ähnlichem, sondern ich glaube, dass dieser Kampf geht, bis ich einmal die Augen schließe, die siebte Posaune erschallt und ich einmal Jesus begegne, weil das Leben im Fleisch drin ist. Wisst ihr, und jetzt sagt er ganz einfach, ihr streitet, ihr kämpft, ihr habt es, die Begehrlichkeit, jetzt kommt etwas und jetzt kommen wir in die Geheimnisse des Lebens Jesu Christi, in die Geheimnisse des Reiches Gottes. Jetzt sagt er, das bewirkt, dass ihr nicht bittet. Versteht ihr warum? Ich bitte doch nicht, wenn ich ja im tiefsten Grunde weiß, dass mein Begehren vom Herrn gar nicht in Ordnung ist. Und darum bitte ich nicht. Wenn ich ja ein ehrliches Herz hätte, könnte ich mein Herz öffnen, zu mal Jesus gehen und sagen, Herr, ich bitte dich, gewähre mir das. Das tue ich aber ja gar nicht, weil ich es nämlich nicht kann. Weil ich nämlich innerlich weiß, dass es eigentlich gar nicht sauber ist. Und wenn es nur ein kleiner Vorbehalt ist, ich getraue, wenn man ehrlich ist, die Unehrlichen, von denen rede ich gar nicht, ich rede jetzt von denen, die ehrlich sind. Wenn ich ehrlich einmal Jesus gegenüber bin, dann getraue ich mich nicht, das zu beten. Und er sagt, drum bittet ihr nicht und darum habt ihr es auch nicht. Und dann sagt er, wenn man aber das überwindet, Vers 3, und ihr bittet und bekommt es nicht, dann sagt er, dann bittet ihr in böser Absicht. Ihr bittet, weil ihr begehrlich seid. Ihr wollt es mit Motivationen, die nicht Jesus Christus gemäß sind. Ihr wollt es, um eigene Ehre zu haben. Ihr wollt es, um Einfluss zu haben. Ihr wollt es einfach, dass ihr gut dasteht. Und er sagt klipp und klar, wer mit solchen bösen Absichten bittet, kriegt nichts. Jakobus. Er analysiert es nichts, er sagt, du kriegst es nicht. Er sagt klipp und klar, du hast Begierde, das führt zu Streit und das führt dazu, dass du nicht bittest. Und wenn du schon mal so weit gehst, dass du bittest, dann bittest mit genau dieser Absicht, die die Streitigkeit hervorruft, und dann kriegst du nichts aus. Er macht da nicht viel Geschichte. Paulus erklärt es dann tiefer, wo das herkommt. Aber ich finde, das ist vom Jakobus sehr gut, dass man gar nicht diskutieren kann. Er sagt einfach, es ist so. Wisst ihr, und jetzt haben wir hier etwas, das muss man einfach ganz nüchtern sachlich feststellen. Er geht sogar hin und sagt, ihr wollt es vergeuden. Wisst ihr, was heißt? Ich vergeude, das heißt ja, ich verschleudere es. Ich mache es praktisch kaputt. Ich mache geistlich auch wertvolle Dinge, die, wenn sie in der richtigen Ebene laufen, wertvoll sind und für Gott etwas bringen. Ich mache es kaputt. Ich hatte einen jungen Bruder, der viel Enttäuschungen erlebt hat. Und er war ein Bibelschüler und es lief dann hinterher furchtbar. Es ging so weit, dass er seine Frau verprügelt hat. Und sie hat ihn so lange gereizt, bis er sie verprügelt hat. Das war etwas Furchtbares. Man kann sich das nicht vorstellen. Gell? Also im Normalfall gibt sowas nicht, aber das war schrecklich. Gell? Und er hat dann immer, weil er so enttäuscht war von den Menschen, von allen, auch von seiner Frau, hat er immer zu mir gesagt, weißt du, ich habe eine Hoffnung in meinem Herzen. Und ich denke, was will er denn? Da sagt er, dass Gott durch mich, und das war klar, durch mich eine Erweckung gibt. Versteht ihr? Das ist genau das. Wisst ihr, Unzufriedenheit, Enttäuschung, völlig frustriert und aber Herr, gib doch mich. Ich glaube aber nicht, dass er den Mut hatte zu beten, Herr, gib mir Erweckung. Er hat das ja gewusst. Und der ist aus meinem Leben verschwunden. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Er ist weggezogen. Und dramatisch. Ich würde mich schon interessieren, was aus so einem Menschen dann geworden ist, geistlich. Aber das ist dann vergeudet. Wenn Gott dem Mann etwas geben würde, wäre es vergeudet, verschleudert. Und aus dem Grund sagt Gott Nein. Wisst ihr, Gott hat immer einen Grund, wenn er Nein sagt. Das ist ja das, was wir nicht wahrhaben wollen. Wenn Gott Nein sagt, dann meint er es im tiefsten Sinne des Wortes so. Und denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Da steht im Griechischen mitwirken. Das heißt, das fließt zusammen. Das heißt, wenn ich wirklich dem Herr Jesus diene und wirklich dem Vater im Himmel glaube und der Bibel glaube und mich unterwerfe, dann wird mir alles zum Besten dienen und dann ist auch das Nein gut für mich. Dann ist das Ja gut für mich, das Nein, aber auch das Warten. Wisst ihr, die Bibel hat eine ganze, ich sag's mal so, Spezialtheologie des Wartens. Ihr müsst mal sehen, guckt mal an. Also was mich völlig schockiert hat, Mose, 40 Jahre, 40 Jahre, 40 Jahre. Und dann guckt er mal, wie lange Gott nicht mehr mit ihm geredet hat. Wisst ihr, was würdest du machen, wenn Gott 12 Jahre mit dir nicht mehr reden würde? Boah, ich gehe schon fast kaputt, wenn ich einen Tag habe, wo ich den Eindruck habe, es ist der Zufluss nicht mehr da. Aber Gott hat Ziele und das hat dazu geholfen, dass ein Mose zubereitet wurde. Gut, wir haben jetzt der Geist der Sohnschaft, direkte Zugang zum Innersten der Heiligtum, das ist auch wieder anders. Aber er lässt auch uns warten. Wisst ihr, ich habe aufgrund von Philipper 3 bei mir erkannt, als junger Gläubiger, wiedergeboren, habe dem Herrn versucht zu dienen von ganzem Herzen. Ich habe meine Berufung relativ schnell erkannt. Ich habe erkannt, die Berufung ist lehrmäßig, auch Verkündigung. Und dann kam die Schule Gottes. Wisst ihr, was absolut nicht passiert ist? Die haben mich nicht predigen lassen. Die haben mich nichts machen lassen. Ich durfte Einleitung machen. Wisst ihr, und dann kam Jakobus 4, Vers 1. Dann kam die Begierde. Ich habe ja geglaubt, ich bin's. Und ich habe die Berufung. Und dann habe ich die Einleitung immer länger werden lassen. Kennt ihr das? Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich will ehrlich sein, wisst ihr. Wenn ich drin sitze und der Bruder zieht die Einleitung immer weiter raus, dann habe ich schon negative Gedanken. Und zwar, dann sage ich, du Schlitzohr, ich weiß, was du willst. Entschuldigung, der Ausdruck, aber ich weiß, was du vorhast. du willst deine Ehre holen über deine Eileitung. Und ich habe schon wirklich erlebt, dass die Eileitung so lang war, dass der Evangelist dann aufgestanden ist und bitterböse gesagt hat, eigentlich bin ich hier, um zu predigen. Wisst ihr, und dann kam der Alte, oder was Alte? Wenn ich jetzt sage Alte, der war damals jünger wie ich, gell, muss ja schon vorsichtig sein. Ich habe ein Problem, ich komme mir vor wie 20 innerlich, gell, ich kann es nicht machen. Trotz der grauen Haare und ich bin über 60, aber ist halt so. Und, aber dieser Mann, der kam dann seelsorgerlich väterlich. Er kam vor und ich hab ja gewusst, Jakobus 4, ich habe ja gewusst, was ich mache, ich habe ja gewusst, das sind meine Begierde. Und dann kam er ganz väterlich, hat mich in den Arm genommen und hat mir dann ganz sanft in der Liebe Jesu gesagt. Und dann habe ich es gelassen. Ist aber, das sind oft so fromme Dinge. Es sind ja nicht die Bösen. Es ist ja nicht so, dass ich sage, jetzt will ich ein Auto für 100.000 Euro. Das ist ja läppisch. Das merkt ja jeder. Sondern das Schlimme ist ja das, was innen drin ist. Wisst ihr, die frommen Dinge, die man hier begehrt. Und das ist das, was unsere Gebetserhörungen verhindert. Und jetzt kommt halt das Entscheidende. Diese Lust, das ist eine Form der Sünde. Und Römer 6, Vers 12 sagt, sie herrscht im Fleisch. Wisst ihr, die kommt aus unserem Fleisch. Das ist der alte Adam. 1. Timotheus. Paulus schreibt ja das an den jungen Mann, den er besonders schulen will, weil er ihm im Herzen liegt. Und er sagt dann, und jetzt sind wir in 1. Timotheus 6, und ich möchte es beginnen ab Vers 6. Es ist allerdings die Gottesfurcht, und da steht im Griechischen Eusebia, das Wort, da gibt es im Deutschen kein Wort dafür. Das ist das, was Luther mit Gottseligkeit, auch der alte Schlachter hat es mit Gottseligkeit übersetzt. Es ist eine Form, eine besondere Form von Gottesfurcht, die mit Gott zufrieden ist. Das ist Eusebia. Also mich mit Gott zufrieden. Und er sagt hier, diese besondere Gottesfurcht, die mit Gott zufrieden ist, ist eine große Bereicherung. Das ist ein großer Schatz. Er sagt, aber sie muss mit Genügsamkeit verbunden sein. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so soll uns das genügen. Ich habe, die Melodie ist ja schrecklich. Aber das Lied, das letzte Hemd hat keine Taschen, ich finde das gigantisch. Ich finde, das ist so klar, du kannst nichts mitnehmen. Es ist rum, irgendwann ist es vorbei. So wie du gekommen bist, von deiner Mutterleib, so gehst du wieder. Dann bist du sogar viel hässlicher, als du warst, als du Baby warst. Versteht ihr? Ich gehe sogar schlechter. Ich gehe schlechter. Das Alter hat mich gezeichnet. Ich habe viele Tote gesehen auf dem Sarg. Und ich habe immer gedacht, ist das alles... Und ich habe Gläubige gesehen, die im Sarg lagen, und dann war ich glücklich, weil ich wusste, das ist nur die äußere Hülle, die zerfällt. Der innere Mensch ist bereits in der Gegenwart Jesu. Ich sage es bei jeder Beerdigung, sage ich immer, die Leute und die Ungläubigen sind dann eher schockiert, sagt, hier, das, was wir haben, ist nicht mehr er. Das ist der Mann oder die Frau, das ist die irdische Hülle, die werden wir jetzt nachher ins Grab sinken. Aber die Person, die hier ist nicht mehr da. Die ist bereits in der Ewigkeit, in der Gegenwart Jesu. Er ist jetzt schon vom Angesicht Jesu, solange wir hier noch einen Trauergottesdienst machen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich finde, die Beerdigung ist mit das Wichtigste, was es gibt für eine Gemeinde. Ich sage den Leuten immer drei Punkte. Bei jeder Beerdigung. Da kann man sagen, es wird langweilig, aber es ist die Wahrheit. Ich sage ihnen immer. Erstens, der Tote, der jetzt hier liegt, wo ihr nur noch die Hülle seht, dieser Tote... Der hat jetzt den Kampf gekämpft, aber jetzt gibt es ein Problem. Wenn ihr jetzt noch ein schlechtes Gewissen habt, dem gegenüber, es ist vorbei. Ihr könnt ihn nicht mehr um Entschuldigung bitten, es ist vorbei. Er hat gesagt, dann habt ihr nur noch eine Chance, ihr müsst zum Herrn Jesus gehen, bei ihm die Vergebung holen und dann ist es wieder in Ordnung. Das Zweite, was ich Ihnen sage, ich sage Ihnen, wisst ihr, das Grundproblem, das wir hier alle haben, ist, dass ihr traurig seid. Wenn ein Mensch geht, ist man traurig. Wisst ihr, wie schrecklich ist das, wenn bei einer Beerdigung keine Tränen fließen? Versteht ihr? Mir ist lieber, es zerfließt jemand in Tränen, als wenn keine Tränen da sind. Ich glaube, es war Grumacher, die alte Erweckungsprediger, die waren ja nicht so zimperlich. Der hat einmal gesagt, und wie beliebt er war, das säte an den Tränen. Und es war keine Träne da. Wisst ihr, und dann sage ich, wenn ihr mühselig und beladen seid, traurig wegen dieser Frau oder diesem Mann, dann geht zum Herr Jesus. Er ist der, der euch tröstet. Und das Letzte, was ich ihnen immer sage, ich sage ihnen, wisst ihr, die Stunde kommt und vielleicht ist sie gar nicht ferne, dann liegst du im Sarg. Und dann hast du nur eine Chance, dass das Blut Jesu Christi dich reinmacht von aller Sünde und dass du gewiss bist, wenn ich dann einmal im Sarg liege, wenn das vorher geschehen ist, dann wirst du in der Gegenwart Jesu aufwachen. Wieso, wenn man das dann sieht, dann ist einem klar, ja, was ist dann das kleine Leben dazwischen? Wilhelm Busch hat das einmal erklärt, kommt es einer schönen Bücher. Er hat gesagt, er war am Bodensee und zwar ein Wasserboot. Da war ich auch schon, ich habe den Friedhof schon gesucht. Und da gibt's einen Friedhof, den man im See versenkt hat. Und dann stehst du am Bodensee, am Ufer und guckst runter und da sind die Grabsteine. Und der Wilhelm Busch hat das gemacht, hat die Grabsteine angesehen. Und da stand dann Fritz Meier 1870 bis 1924. Elsa Meier 1890 bis 1936. Und er hat gesagt, es war immer so, zwischen dem Geburtsdatum und dem Todesdatum war ein kleiner Strich. Und dann sagt er, dann fuhr es in mich hinein. Ist das Leben nur dieser Strich? Und dann war es ihm klar, wie wichtig ist, dass ich dieses Leben dann, wenn es nur so ein kleiner Strich ist, für den Herr Jesus lebe. Das hat er als Gläubiger gedacht. Wie gesagt, jetzt sind wir wieder hier. Wir haben keine Zeit. Der Strich ist so kurz, dass wir keine Zeit haben für Kämpfe, für Neid, Streit, Begehrlichkeiten. Wir haben keine Zeit. Und ihr Junge, glaubt mir, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schnell das vorbeigeht. Es geht so schnell vorbei, so schnell kannst du gar nicht gucken. Wieso? Und jetzt kommt eben das Entscheidende. Die Bibel sagt hier, wenn du Nahrung und Kleidung hast, das heißt, wenn dich Gott versorgt, dann sei zufrieden. Sei einfach zufrieden, so wie es der Herr dir gibt. Wisst ihr, das ist ja auch so, dem einen gibt er das, dem anderen jenes. Warum? Weil jeder Mensch anders ist. Der eine erträgt das, der andere nicht. Für mich ist ein ganz warnendes Beispiel, sind die Russland-Deutsche Gemeinde. Und einer unserer jungen Leute hat einmal zu seinem Vater gesagt, drüben im Osten hattest du nicht einmal einen Esel und jetzt fährst du einen Mercedes. Wörtlich zu ihm gesagt, es ist einfach so, das müssen wir nüchtern sachlich sehen. Ich habe das gesehen, diese Gemeinde, die rüberkamen aus dem Osten, sie haben nicht mehr das Problem der Verfolgung. Sie haben auch nicht das Problem der Hingabe. Sie haben ein Riesenproblem. Sie können mit dem Wohlstand nicht umgehen. Wisst ihr, manchmal ist es so, dass Wohlstand ein Gericht sein kann. Muss es nicht. Armut kann auch ein Gericht sein. Gell, Salomo in seiner Weisheit sagt, ja, lass mich nicht zu arm sein und lass mich nicht zu reich sein, lass mich genau so sein, wie es von dir her für mich verordnet ist, dass ich nämlich nicht gegen dich sündige. Wisst ihr, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Genügsamkeit, dass ich sage, einfach verkürzt, so wie du es mir gibst, ist es recht. Und wenn ich das sage, ist schon ein Großteil der Begehrlichkeit weg. Und wenn ich geistlich sage, Herr Jesus, du hast mich für das und das berufen, das will ich von ganzem Herzen tun. Aber das, was die andere Berufungen betrifft, geht mich nichts an, Finger weg. Wenn ich die Haltung habe, da habe ich 90% der Begehrlichkeiten begraben. Wenn ich das aber nicht tue, dann fängt es an zu schwelen. Jetzt kommt die Komponente, also ein Einfluss von Dritten. Und ihr dürft mir glauben, dass der nicht ohne ist. Das Gefallenwollen, dass man den Menschen wirklich gefallen will, ist eine der größten Falle im Reich Gottes. 2. Timotheus 4, Vers 3. Das ist heute, ich sage es ausdrücklich, das ist heute ganz, ganz massiv. Denn es wird eine Zeit kommen, da steht im Griechischen Kairos. Und im Griechischen ist es so, Chronos, der Chronometer, da kommt die Uhr her. Chronos ist immer die fließende Zeit. Und Kairos ist immer wie ein Fallbeil von oben, ein Zeitpunkt, der die Zeitachse schneidet. Das heißt, es ist immer eine besondere Zeit. Das kann eine Gnadezeit sein, das kann eine Gerichtszeit sein oder eine Heimsuchung Gottes. Und das sehe ich als Heimsuchung, was hier ist, auch eine Gerichtszeit. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Ich bin ja kein Mediziner, ich verstehe medizinisch relativ wenig. Aber die Fremdwörter kommen ja aus dem Griechischen und da steht praktisch, sie werden die hygienische Lehre nicht ertragen. Ich habe so lachen müssen. Ich habe mir das immer, wenn das Wort, wo unser Fremdwort Hygiene abgeleitet ist, im Griechischen kommt, habe ich mir immer, bei gesund habe ich mir der E grün gemacht, dass ich immer sehe, aha, jetzt geht es um Gesundheit. Also gell, diese gesunde Lehre nicht ertragen, aber damit auch steckt es drin, die reine Lehre. Das heißt, nicht die Menschenlehre. Wisst ihr, die Menschen sind ja guten Willens, aber der Mensch, ihre ganze Erfindungen, auch geistlich, sind sinnlos. Er sagt hier, sie werden die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, welche empfindliche Ohren haben. Habt ihr Gläser gesehen im Jakobus? Ein Lehrer hat ein schlimmeres Gericht zu erwarten. Also ich werde schlimmer gerichtet wie ihr. Ist euch das klar? Ich habe vor Gott die Gabe zu lehren, aber ich werde viel stärker gerichtet. Ich muss viel mehr aufpassen. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, oh, ist das schön, dann sage ich, ja, hat zwei Seiten. Du bist vor Gott in der Verantwortung, weil das, was du predigst, werden die Leute im Zweifel tun. Wenn du das Falsche predigst oder ihnen noch im Mund redest oder dich nicht vor Gott ganz sauber aufstellst, dass alles in Ordnung ist, dann wirst du die Leute ins Elend führen. Ist euch das klar? Du führst die Leute ins Elend. Wie viele Brüder haben das getan? Dass sie im Alter ist ganz gefährlich, vor allem bei Männern. Bei Männern ist das Alter gefährlich. Du musst mal gucken, wie die Sekte entstanden sind. Teilweise durch Männer, die bis sie in den Ruhestand gingen, ein blühendes Leben hatten vor Gott und dann sind sie abgedriftet. Wisst ihr, der sagt hier, die Gefahr, dass du dir Lehrer suchst, die dich das lehren, was deinen Lüsten entspricht. Da gehört das ganze Wohlstandsevangelium dazu. Da gehört auch das Evangelium dazu, des Streichelns. Kennt ihr das, des Streichelns? Ich bin ja da nicht verdächtig. Mir sagt mir immer, du bist zu hart. Aber es gibt natürlich auch eine Gefahr, wo man zu hart ist. Versteht ihr? Das gibt's auch. Man kann links vom Pferd fallen und rechts vom Pferd fallen. Beides ist gefährlich. Aber jetzt sagt die Bibel, die Menschen, wisst ihr, und wenn du jetzt in einer Gemeinde bist oder in einer Bewegung, wenn die plötzlich fordert, die will bestimmte Dinge. Was glaubt ihr, was die Leute von mir alles fordern? Zu mir kommt man und sagt, warum erzählst du so viel von dir? Und dann sage ich, ich muss ja ehrlich sein, ich kann alles theoretisch abhandeln, dann kann jeder überlegen, was läuft. Aber ich kann auch ehrlich sein und sagen, was läuft. Dann blamiere ich mich vielleicht, aber die Leute können es nachvollziehen. Und dann kommt der nächste Punkt, und der ist ganz, ganz, ganz dramatisch, wenn man das sieht. Die ganze Lehre, die hier weitergegeben wird, die muss letztendlich so sein, und das ist wieder von der Grundsatzseite des Evangeliums her, dass sie der Wahrheit entspricht und nicht der Forderung der Menschen. Versteht ihr? Nicht der Forderung der Menschen. Wir haben nicht das zu verkündigen, was die Menschen wollen, sondern das, was Gott sagt. Gut, manche sagen zu mir bloß, ich will jetzt beim Abendmahl ungesäuertes Brot, mit dem kann ich noch leben. Aber gell, da kommen Leute und wollen, dass man ihnen noch im Mund redet, dass man Dinge in der Gemeinde so macht, wie sie es mit ihren Lüsten gerne hätten. Und die Bibel sagt, das ist das Endzeitproblem. Und gerade in der Endzeit müssen wir ganz aufpassen mit der gesunden Lehre, dass wir biblisch gehen und sagen, das, was ihr in euren empfindlichen Ohren gern hättet, geben wir euch nicht. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Lasst dir genügen. Wisst ihr, was das heißt? Wenn du eine Gemeinde hast und die halbiert sich plötzlich oder viertelt sich wegen dem, dann musst du das ertragen. Dann musst du zufrieden sein, dass du wenige hast, die klar sind, als dass du die Masse hast, die nicht klar ist. Und das ist eine der größten Falle. Ein Bruder sagt einmal zu mir, oh Karl Hermann, sag es nicht, dann gehen die Leute. Kennt ihr das? Dann muss ich sagen, soll sie gehen. Es ist einfach so. Man muss dann, und jetzt kommt das Begehrliche. Man will den Saal voll. Wisst ihr, wir hatten Zeiten, da war unser Saal, da gehen so 300 Leute rein, wenn ich ganz eng bestuhl, 320. Da war der gerammelt voll am Sonntagmorgen. Da kam plötzlich Kampf und Krise. Plötzlich war es nur noch 250. Wisst ihr, und irgendwann sind es bloß noch 200. Ist das schlimm? Ein Bruder sagte mal, wir haben Erweckung. Da sagt der andere, herrlich, dann kommen die Leute. Sagt er, nein, sie gehen. Ich war erschüttert, haben wir das überlegt und haben gesagt, er hat recht. Wisst ihr, aber es kommt das Entscheidende. Man darf den Lüsten, den Begehrlichkeiten auch nicht der Gläubigen nachgeben, wenn sie im Gegensatz sind zu der gesunden Lehre. Wenn es nicht im Gegensatz ist zur gesunden Lehre, dann kann man hier großzügig sein. Aber sobald es mit der gesunden Lehre kollidiert, muss man aufhören. Und dann kommt eben wieder die eigene Begehrlichkeit, dann musst du mit leben, dass du, mir geht es auch so, dass du zum Beispiel, wenn du bestimmte Dinge klar ansprichst, nicht mehr eingeladen wirst. Ich sage den Leuten oft, dann, wenn das nicht gut ist in euren Augen, dann bin ich der Falsche, dann müsst ihr einen anderen holen. Holt euch einen anderen, nicht mich. Wisst ihr, aber ich darf nie, ich sag's mal so, so gesinnt sein, dass ich denk, unter alle Umstände will ich meinen Einfluss halten, unter alle Umstände will ich meinen Dienst halten. Und das ist jetzt bei uns, die Verkündigung ist eher öffentlich und sichtbar, aber das kann selbst in der Kinderstunde sein, das kann in der Jungschararbeit sein, das kann beim Verteilen der Liederbücher sein, das spielt überhaupt keine Rolle, was du für einen Dienst hast im Reich Gottes. Du musst mit leben, wenn du klar gehst und den Einfluss verlierst oder es wird weniger, dann musst du es ertragen. Das gehört zu dem, dass du mit dem zufrieden bist, was dir Gott gibt. Thore war ein seltsamer Mann. Er war auf die eine Art ein absolut begnadeter Evangelist und Erweckungsprediger, hatte aber lehrmäßig manchmal eine schlechte Phase, wo er der Gemeinde geschadet hat. Aber er war ein guter Evangelist, der hat Evangelisation gehalten und da ist was passiert. Man glaubt es kaum. Man hat ihn in eine Versammlung eingeladen, 20 Uhr abends Versammlung und Thore kommt in die Versammlung rein und die Brüder waren nicht da. Es gibt's. Ich habe auch ähnliche Dinge erlebt. Die Brüder waren alle nicht da. Und dann schon vor, ist hingesessen, ein Stuhl. Und hat er gewartet, jetzt kommen die Besucher. Es kam einer. Einer. Keine Brüder, die eingeladen haben. Niemand. Einer. Und als er da geguckt hat, hat gekämpft innerlich. Was soll ich tun? Und dann war es ihm klar. Ich bin von Gott berufen. Er hat nicht gesagt, du sollst nur predigen, wenn ein paar hundert da sind. Du sollst nicht predigen, wenn 10 da sind. Du sollst nicht predigen, wenn 5 da sind. Er sagt, also gut, es ist einer da, die Brüder sind alle nicht da, ich predige. Hat er dem einen mit Leidenschaft gepredigt. Und durch diesen Mann ist nachher so etwas Ähnliches wie Erweckung entstanden. Ein Mannlein. Wisst ihr, und das ist das, dieses Genügsame hat mit dem zu tun, dass ich zufrieden bin, was Gott gibt. Und jetzt sagt hier der Jakobus was ganz Einfaches. Er sagt, wenn du das nicht hast, das heißt, wenn du begehrlich bist, dann wirst du A, in deinem Gebetsleben schon daran gehindert, das überhaupt vor Gott zu bringen, was deine Anliegen sind. Und das Zweite, wenn du bittest und mit dieser Gesinnung bittest und mit diesen Wünschen, dann kriegst du gar nichts. Und wisst ihr, was das passiert? Wenn jemand fleischlich ist, dann wird die Unzufriedenheit immer noch stärker, immer noch stärker, immer noch stärker, immer noch stärker. Das Gleiche wie gestern Abend mit der Zunge, ich muss zum Herrn Jesus gehen und es bei ihm abladen. Wenn ich das nicht tue, bin ich erledigt. Weil die Bibel ist eigentlich sehr einfach. Sie sagt letztendlich, dass es ein Normalfall ist in bestimmten Ebenen, dass Gott meine Gebete erhört. Das ist normal. Wenn Gott meine Gebete nicht mehr erhört, dann kriege ich ein Problem. Ich lese nochmal eine Bibelstelle, wir haben sie in diesen Tagen schon gelesen, Markus 11, ab 23. Da kommt ja vorher das Habt Glauben an Gott, so wie der Adolf uns das zu Recht gesagt hat, da steht Habt den Glauben Gottes. Das ist ein zentraler Punkt. Also es heißt, Habt den Glauben, den Gott wirkt, Habt den Glauben, der von Gott ausgelöst wird, also nicht diesen selber gemachten Glauben. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, das ist wieder Jakobus, kein Zweifel, und sicher ein Herzstück, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird es ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und dann sagt er aber nochmal klipp und klar, aber ihr müsst euer Herz in Ordnung haben, ihr müsst jeden vergeben haben. Wenn ihr das nicht tut, habt ihr keine Gebetserhörung. Wisst ihr, und jetzt kommt etwas, und jetzt kommen wir zu der Ehre Jesu Christi. Jetzt kommen wir plötzlich zu der Person Jesu. Ich weiß nicht, ob es klar rausgekommen ist in diesen Tagen. Ich hoffe, dass jetzt wenigstens klar rauskommt, dass im Endeffekt dieses vollkommene Opfer so etwas Gewaltiges ist. Und der Herr Jesus hat ja nicht nur unseren Platz am Leib Christi, alle diese Dinge, die gesamte Erlösung, auch unsere Werke, da ist alles drin, aber schon viel mehr drin. In 2. Korinther 1 heißt es, in 20, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt in ihm, also in Jesus, ist das Ja und in ihm auch das Amen, Gott zum Lobe durch uns. Und da sagt die Bibel, das hat Gott getan, indem er uns befestigt, gegründet und gesalbt hat. Er hat uns versiegelt mit dem Heiligen Geist und das Unterpfand des Geistes gegeben. Da ist alles da. Wenn jede Verheißung Ja und Amen ist, dann ist es klar, wenn ich das liegen lasse und nicht aufgrund des großen Verdienstes Jesu durch sein Blut diese ganzen Verheißungen nehme und auch aufgrund von diesen Verheißungen, die im Gebet bei Gott, dem Vater und beim Herrn Jesus einlöse, dass ich sie auslöse, dass es wirklich passiert, dann missachte ich einen Teil der Erlösung und stehle dem Herrn Jesus die Ehre. Das ist klar. Er hat alles bezahlt. Und jetzt kommt das Entscheidende. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Viele Gläubige kennen die Verheißungen nicht. Und das ist vielleicht das größte Drama. Weil man die Verheißungen nicht kennt, weil man nicht akzeptiert und wirklich wie ein kleines Kind glaubt, dass der Herr Jesus für jede Verheißung bezahlt hat und dass er Ja und Amen ist, wenn man das nicht tut, macht man Folgendes. Auf der einen Art verunehrt man der Herr Jesus, auf der anderen Art bekommt man etwas nicht, weil man nicht bittet. Wenn man etwas nicht erkannt hat und dann passiert etwas, wenn man aber weiß, dass man das ja braucht, beginnt die Begehrlichkeit im Herzen zu schwelen. Das können sogar gute Dinge sein. Aber jetzt verändert sich die gute Wünsche zur Begehrlichkeit und ich kriege es nicht. Ich kriege es einfach nicht. Und dann beginnt Jakobus 4 ab Vers 1. Dann fängt es an zu schwelen, dann wird es immer schlimmer. Am Schluss fange ich an zu giften, zu neiden, zu morden, zu eifersüchteln mit den anderen rum. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Wenn ich neide, morde und gifte und eifersüchtig bin, Gott gegenüber. Wehe dem, der mit seinem Schöpfer hadert. Der Hader ist vielleicht die dreckigste Sünde. Vielleicht ist der Hader wirklich die dreckigste. Wir denken ja, die Unreinheit und so sind dreckige Sünde. Sind sie auch. Aber der Hader, Gott gegenüber unzufrieden zu sein, obwohl es gar nicht berechtigt ist, weil der Jesus ja alles bezahlt hat und alle Verheißungen bezahlt hat, und dann mit Gott unzufrieden zu sein, das schwelen zu lassen Gott gegenüber, ist vielleicht das Schlimmste, was ein Gläubiger tun kann. Und 1. Johannes 5,14, das ist jetzt für mich das hohe Lied der Gebetserhörung. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört. Jetzt kommt schon mal ein zentraler Punkt. Die Bibel sagt, es ist eine Freimütigkeit, dass Gott uns hört. Wo ist die nächste Freimütigkeit, die Wurzel? Hebräer 10, 19. Wir sollen mit Freimut durch Jesu Blut bis ins innerste Heiligtum gehen. Versteht ihr? Wir missachtet und übersät und verunehren das Blut Jesu, wenn wir das nicht tun. Wir können durch Jesu Blut ins innerste Heiligtum. Wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten, damit sagt die Bibel, wenn du etwas bittest im Willen Gottes, dann hört er dich. Du kommst durch Jesu Blut, du bist in Ordnung mit Gott, du hast nicht diese Begehrlichkeiten, sondern dein Herz ist in Ordnung, der Herr Jesus, du bist ein wahres Glied am Weinstock, du kommst, das Blut hat dich gereinigt, der Heilige Geist fließt in dich hinein und wirkt diese Dinge. Und jetzt kommst du mit diesem Wille, du hast etwas, das dem Wille Gottes entspricht. Und jetzt heißt es in Vers 15, wenn wir wissen, dass er uns hört, das wissen wir, das fühlen wir nicht, wir wissen das mit dem Verstand, um was wir auch bitten, so wissen wir, wieder nicht fühlen, nur wissen, dass wir das Erbetene haben, dass wir erbeten haben. Das müssen wir mir vorstellen. Das ist etwas Ungeheures. Ich komme durch Jesu Blut, ich bin mit Gott in Ordnung, ich bitte um etwas, das im Wille Gottes ist, ich muss das nur einmal beten. Wisst ihr warum? Weil ich es sofort habe. Ich kann sofort beginnen zu danken. Wenn ich bete um etwas, das nicht im Wille Gottes ist, das ist eine andere Ebene. Dann kann ich natürlich wieder Abraham vor Gott stehen bleiben, aber mit dem Risiko, dass Gott, weil keine Verheißung da ist, es nach seinem Willen mir gibt oder nicht gibt, so wie sein heiliger Wille es ist. Aber wenn ich eine Verheißung habe, versteht ihr? Eine Verheißung. Dann gibt es eigentlich keine Möglichkeit, dass Gott das nicht hört, außer Jesaja 59 ist da, wo er sagt, er hört den Sünder nicht. Wenn ich in Sünde lebe, dann hört er natürlich nicht. Oder wenn ich diese Begehrlichkeit habe, wenn ich nicht in Ordnung bin. Ich habe mein Herz gereinigt durch Jesu Blut. Ich liege bei Jesus auf dem Altar wie ein kleines Kind. Johannes 15, der Zufluss ist ungeheuer da in meinem Herzen. Und ich liebe den Herr Jesus von ganzem Herzen und sehe dann hier eine Verheißung, die dem Wille Gottes entspricht. Und das alleine ist schon eine Verheißung, dass wenn man noch am Wille Gottes betet, dass es passiert, dann muss ich nur noch im Prinzip einmal beten und dann habe ich's. Wieso? Das widerspricht natürlich unserem Hirn. Der Mensch will sehen. Darum hat ja Israel Zeichen wollen. Aber du brauchst nicht sehen. Gott teilt es uns mit. Und jetzt kommt wieder die Frage, glaube ich ihm oder nicht? Oder sind wir wieder bei Jakobus 1, dass der Zweifel einschält? Der Jakobus ist ein Kreis. Der ganze Brief ist ein Kreis. Sobald ich glaube und nicht zweifle und das glaube, was hier ist und die Begehrlichkeit rausschmeiß und mein Herz in Ordnung habe vor Gott, das Blut Jesu macht mich rein, der Heilige Geist fließt ungehemmt in meinem Herzen, dann passiert etwas, dann habe ich es. Aber sobald der Glaube beginnt zu zweifeln, bricht sofort ab. Das ist das Entscheidende. Das heißt, es ist ein Kreislauf. Und ich sage es jetzt mal hart, was ist der Wille Gottes? Wisst ihr, wo der Wille Gottes ist? Die Leute fragen mich oft, wie erkenne ich den Wille Gottes? Du gibst bloß eine einzige Antwort. Lies Bibel. Ich habe mal Bibelarbeit machen müssen über den Wille Gottes und hatte ich einen Schock. Ich hatte einen absoluten Schock. Ich habe etwas festgestellt, das ich nicht wusste vorher. 99,9% des Willens Gottes ist für alle Menschen gleich. Fast alles, was die Bibel sagt über den Wille Gottes, ist für alle gleich. Ich habe das dann für mich selber der allgemeine Wille Gottes genannt, der für alle gleich ist. Jetzt muss ich nur lesen in der Bibel, was ist der Wille Gottes? Man kann zum Beispiel Bibel nehmen, wo der Deckel weiß ist, das ist ein Säger, wenn der Deckel weiß ist. Man kann reinschreiben, Wille Gottes, und kann alle diese Dinge aufschreiben. Wenn du um diese Dinge betest, was der Wille Gottes ist, dann bist du erhört. Du brauchst ja gar nicht viel tun, aber du musst ja zuerst wissen, was ist der Wille Gottes. Wisst ihr? Und der Wille Gottes ist so, dann gibt's noch den zweiten Teil des Willens Gottes, das ist das, was man den spezifischen oder den besonderen, jetzt sage ich es einmal so, der Wille Gottes für den Karl Herrmann, ob er jetzt nach Partei nachgehen soll, ob er jetzt sich um seine Tochter kümmern soll, ob er jetzt, ich sage es mal vorsichtig, den Gatterzaun streichen soll, ich mache es bewusst profan. Also ich bete nicht, ob er Schnitzel in die Pfanne kommt oder Spiegeleier, also dass wir uns richtig verstehen. Es geht zu weit. Ganz und Wille Gottes ist etwas Heiliges, etwas Ernstes. Zuerst einmal sind wir vernünftige Menschen, wir leben vernünftig in dieser Welt und handeln in allen Dingen vernünftig. Aber es gibt Dinge, da ist wichtig, den Wille Gottes zu erkennen. Wir haben jetzt ein Problem gehabt, ich sage es auch ganz offen. Als mein Schwiegervater starb, haben wir das Problem, was machst du mit dem Haus? Wir sind dann geleitet worden, obwohl wir eigentlich das wirklich, wenn wir jetzt noch die Lüste und die Begehrlichkeiten gegangen wären, hätten wir völlig anders gehandelt. Wir waren dann innerlich vom Herrn her geleitet, dass wir es unseren Kindern geben, gesamt, dass wir alles weggeben. Das hat funktioniert. Damit haben wir alle drei Kinder helfen können. Und die haben gesagt, wir sind doch schon so lang, so wie wir jetzt sind, wir sind doch zufrieden, mit oder ohne diesem Haus. Solche Dinge, da muss man um den Wille Gottes kämpfen, um das Spezifische. Jetzt wie erkenne ich den? Ich habe das lange nicht erkannt. Da kommen die Leute und sagen, diese Methode, jene Methode. Und der Georg Müller hat gesagt, das einzige Hindernis, den Wille Gottes zu erkennen, ist dein Wille. Und jetzt sind wir wieder bei den Begehrlichkeiten, bei Jakobus 1. Er sagt, du musst erst mal keinen Wille haben. Dir muss es egal sein, was Gott sagt, dann wirst du ihn erkennen. Dir muss egal sein, spielt keine Rolle. Wisst ihr, und da gibt's eine Bibelstelle, die dann letztendlich hier steuert, und zwar Römer 12. Ich ermahne euch, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, Äon, also diesem Zeitgeist, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und der vollkommene Wille Gottes ist. das wagst du kaum zu sagen. Da sagt die Bibel, du musst nur die innere richtige Haltung einnehmen. Du legst dich immer Jesus als Ganzopfer auf den Altar. Da steht das Wort Thysia, das ist das Schlachtopfer. Das heißt, es kann hart sein, wehtun und dich etwas kosten. Du legst dich, egal was es kostet, auf den Altar und passt dich nicht dem Denken dieser Welt an, sondern du lässt dich erneuern. Das geschieht durchs Bibellesen, wo ich einfach sage, Herr, rede, dein Knecht hört. Ich halt einfach mein Herz still vor mein Jesus. Er wirkt dann durch den Heiligen Geist. Und dann sagt die Bibel, dann wird deine Gesinnung, deine Einstellung verändert. Dann ist auch keine Begehrlichkeit da. Dann sind auch nicht die Lüste da. Dann ist das Richtige da. Und dann sagt er ganz einfach, dann wirst du prüfen können. Das heißt, dann erkennst du den Willen Gottes. Du erkennst den Willen Gottes im Prinzip großteils, indem du einfach die Bibel liest und der allgemeine Wille Gottes ist zum Beispiel, dass du dich absonderst. Der Wille Gottes ist, dass du Herr Jesus bezeugst. Der Wille Gottes ist, dass du für alle Menschen betest. Der Wille Gottes ist, der ist so einfach. Es sind viele Dinge, wo die Bibel sagt, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Viele, viele solcher Dinge, da brauchst du nicht beten, das musst du tun. Wisst ihr, und die Kraft dazu habe ich durch den Heiligen Geist, weil ich ein Kind Gottes bin, das am Leib Jesu ist und er mir durch das vollkommene Opfer, und jetzt sind wir wieder Epheser 1, 17 bis 19, die Stelle, dieses Paket, das in mir ist, das durch den Heiligen Geist aktiviert wird und mir die Fähigkeit gibt und das auslöst, das ist überhaupt kein Problem. Und das bisschen, was mein privater Wille Gottes ist, wird wiederum vollkommen sichtbar in dem Moment, wie ich mich ihm als Ganzopfer auf den Altar legt, nicht denkt, wie diese Welt denkt, und beginne, wenn Gott mein Denker umformt, nachzugeben. Wisst ihr, wie das gehen kann? Da gibt's die tollsten Dinge. Zum Beispiel, mir schon passiert, Wille Gottes, ich habe gekämpft vor Gott, da kam die Post, ich mache einen Brief auf, sieht der Absender, oh, sag ich, ja, ja, reiß auf. Ich habe meine Meinung sofort revidiert. Da lag aus dem Briefchen eine Karte drin. Ich ziehe die Karte raus, in dem Moment war das wie ein Blitzschlag. Ich habe sofort gewusst, das ist die Antwort Gottes. Ich habe schon erlebt, ich wusste nicht, was ich predigen soll. Ich hatte zwei Themen in der Tasche, ich war vollkommen verunsichert. Das ist für einen Prediger das Schlimmste, was es gibt, wenn du da vorne sitzt und weißt nicht, was du predigen sollst. Und ich habe zu Gott geschrien, keine Antwort. Ich weiß heute warum, ich musste eine Lektion lernen. Und dann ist der Bruder aufgestanden. Wenn der betet, wusste ich, dann singt man nur ein Lied und dann ist aus. Der steht auf und betet und jetzt habe ich gewusst, jetzt kommt das Lied. Innerlich, du bist erledigt. Weil ich habe ja Gottesfurcht, ich will ja nicht predigen, dass gepredigt ist, ich will das Richtige. Und in dem Moment sagt er, wir singen Lied Nummer 14 oder 18, ich weiß nicht mehr die Nummer. Auf jeden Fall, der sagt das Lied, wir schlagen das Lied auf, ich bin fast vom Stuhl gefallen. Das war das Thema meines ersten Themas. Versteht ihr? Der Titel vom Lied war mein erstes Thema. Ich habe innerlich gejubelt, habe das erste Thema rausgezogen, habe es mit Leidenschaft gepredigt. Wisst ihr, was passiert ist? Nach der Verkündigung steht ein Mann auf, so mit der Faust. Und sagt, du, dich hat man bestellt. Dann sagt, bitte. Du hast mir alles auf den Kopf zugesagt. Ich habe gesagt, ich kenne dich gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Kein Bruder hat mir das Geringste gesagt. Und da ist mir das klar geworden. Wenn du den Wille Gottes tust, dann wirkt der Herr. Aber versteht ihr? Die Bibel sagt klipp und klar, wenn du dann der allgemeine Wille Gottes kennst oder im speziellen Wille Gottes handelst und gehorsam bist, dann erhört er deine Gebete. Aber das einzige Hindernis sind diese elende Lüste und Begierde. Aber jetzt kommt wieder das alte Lied, Römer 6, 6 und 11, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ein Toter hat keine Begehrlichkeiten. Ein Toter ist tot. Ein Sklave hat keinen eigenen Wille. Fertig. Und jetzt kommt das, wie soll ich es nennen? Ich will es mal formulieren, indem ich sage, ich nehme den Herr Jesus ernst. Sie gaben sich hin, zuerst dem Herrn, dann uns durch den Wille Gottes. Ich nehme ihn einfach ernst. Nimm die Erlösung ernst, nimm die Bibel ernst und beginn auf dieser Schiene mein Herz langsam aber sicher zu bearbeiten. Im Sinne von, wisst ihr, wie ein Mensch sein Herz bearbeitet? Er muss nur eines tun, er hält zum Herrn Jesus hin. Er ist der alles tut. Ich bin bloß der, der es abliefert. Ich muss nur mein Herz ihm auf den Altar legen, dann fängt er an, es zu tun. Und er macht es durch den Heiligen Geist, indem der Heilige Geist auch die Schrift lebendig macht, dass er zweischneidiges Schwert ist und mir durch das Herz geht. Und wenn das der Fall ist, dann geht die Begehrlichkeit weg, dann beginne ich, der Wille Gottes zu tun. Und wisst ihr, was die Folge davor ist? Genau das Gegenteil, was Jakobus sagt, dann werden meine Gebete erhört. Steht hier. Darf ich noch was Privates sagen? Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass die Gemeinde Jesu nicht vorbereitet ist auf das, was kommt. Wisst ihr warum? Wir sind Wohlstandspflanzen. Wir sind Kinder des Wohlstands. Die Alten wissen noch, was ich meine. Ich bin noch nach dem Krieg aufgewachsen. Ich habe noch ein bisschen mitgekriegt von der Not und wie das gegangen ist. Es ist so, wenn ich die Zeichen der Zeit richtig deute, dann werden Zeiten kommen auf uns zu, und zwar vielleicht schneller, als wir wollen, wo plötzlich die Obrigkeit sich gegen die wahre Gläubige stellt, wie zur Zeit der Urgemeinde. Und dann vielleicht ist es bitter notwendig, weil man dir nämlich diese Sozialdinge, die du alle gewöhnt bist, einfach abdreht, dass wir lernen, ohne Begehrlichkeiten im Wille Gottes der Arm Gottes zu bewegen, dass Gott uns letztendlich aufgrund von Gebetserhörungen versorgt. Ich habe Angst, dass die Gemeinde das nicht begriffen hat und noch nicht bereit ist. Lass mich ganz offen sagen, ich denke, es kommt wirklich die Zeit, wo wir darauf angewiesen sind, dass wir Gebetserhörungen als Normalfall haben. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, du bist barmherzig, du bist gnädig, du bist der, der sich um seinen Leib kümmert, und Vater im Himmel, der Jesus hat uns so klar mitgeteilt, dass du es bist, der die Rebe reinigt, der letztendlich auch uns erzieht, und wir möchten uns einfach dir auf den Altar legen und unsere Herzen bringen, einfach mit der Bitte, dass das Blut Jesu Christi uns reinmacht von aller Sünde, dass aber auch diese Begehrlichkeit und unsere ganze Gesinnung zurückgedreht wird auf das, was dein Wille ist, nämlich, dass wir uns genügen lassen. Lass uns mit dir zufrieden sein, Herr Jesus. Lass uns zufrieden sein, und das ist das Wichtigste in unserem Herzen, dass wir in Ordnung sind mit dir und auch mit Menschen, und dass aus dem heraus der Rest kommt. Und lass uns diesen Rest kindlich einfältig einnehmen, so wie es dein Wille ist. Gib uns einfach Gnade. Du kennst unser verkehrtes Wesen, aber deine Erlösung, das vollkommene Opfer, ist groß genug und gewaltig genug, und die Kraft deines Blutes, dass es 100-mal ausreicht, um das bei uns kleinen Menschen zu tun. Ich möchte dich einfach bitten, dass du dich erbarmst. Amen.